Hallo, liebe Bäcker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde. Willkommen zu meiner letzten Amtshandlung des Spielejahres 2017, der Magazinfolge 21 vom 22. Dezember. Die trennt mich vom Weihnachtsurlaub und deswegen bringen wir es nun rasch hinter uns. Und ganz ehrlich, ich befürchtete, dass es mit den News im Spielebereich so spät im Jahr ähnlich dünn aussehen würde wie mit den Releases. Aber Gott sei Dank hat Crytek geklagt. Und dann gab es auch noch ein paar Entwicklungen bei der Lootbox-Sache und dem generellen Games-as-a-Service-Trend. Dann bin ich noch auf mein neues Lieblingsfeature gestoßen, das kein Spiel benutzt. Modder dürfen sich 2018 auf Geld freuen und die Spieleverkaufszahlen in Deutschland lassen interessante Schlüsse zu. Und siehe da, schon haben wir eine Folge. Los geht's natürlich mit der größten Story. Crytek verklagt Star Citizen-Entwickler. Die mit Abstand größte News der letzten Tage ist die Klage, die der Frankfurter Spiele- und Engine-Entwickler Crytek am 12. Dezember beim Bezirksgericht für Zentralkalifornien gegen Cloud Imperium Games einreichte, dem Star Citizen Entwicklerstudio. Crytek wirft darin dem Unternehmen Vertragsbruch und Verstöße gegen sein Urheberrecht vor. Konkret wird Cloud Imperium Games in der 15-seitigen Klageschrift vorgeworfen, dass das Studio den Nutzungsvertrag, den Crytek mit dem Studio 2012 schloss und der dem Studio Zugang zum Quellcode der Engine verschaffte, in diversen Fällen verletzte, weil Cloud Imperium Games nicht, wie vereinbart, seine Änderungen und Weiterentwicklungen der Engine mit Crytek teilte. Weil das Studio in den Trailern und im Spiel nicht die vereinbarten Logos der CryEngine zeigte und das, obwohl Crytek wohl maßgeblich beim Erstellen von Assets für die Kickstarter-Kampagne von Star Citizen beteiligt war und Cloud Imperium Games einen Rabatt gewährte. Außerdem sei im Vertrag nur von einem Spiel die Rede, mit Squadron 42 wurde dann aber später noch ein gesondertes Singleplayer-Spiel basierend auf der CryEngine angekündigt, für Crytek ein Vertragsbruch. Dann sei außerdem noch vereinbart gewesen, dass das Studio exklusiv die CryEngine für das Projekt nutzen würde. Allerdings schwenkte Cloud Imperium Games Ende 2016 auf Amazons Lumberyard Engine um, die allerdings auch auf der CryEngine basiert. Zuletzt war vertraglich abgemacht, Details zur CryEngine nicht mit Dritten zu teilen. Cloud Imperium Games kollaborierte jedoch mit dem Performance Capture Anbieter Faceware Technologies und tauschte unter anderem CryEngine Quellcode aus, ohne Crytek's Erlaubnis einzuholen. Zuletzt seien auch im Rahmen von Entwicklervideos Teile des Crytek Quellcodes öffentlich gemacht worden. Die letzten Vorwürfe, das Teilen der Engine mit Dritten und mit YouTube-Zuschauern, sind darüber hinaus auch die Basis für den Vorwurf der Urheberrechtsverletzung. Crytek fordert zudem vom Gericht eine Unterlassungserklärung, die den Stillstand der Entwicklungsarbeiten an Star Citizen bedeuten könnte. Gegenüber Kotaku gab das angeklagte Studio Cloud Imperium Games folgendes Statement ab. Zitat: Wir sind uns der Klage bewusst, die Crytek im US-Bezirksgericht eingereicht hat. Cloud Imperium Games hat die CryEngine schon lange nicht mehr genutzt, seit wir zu Amazons Lumberyard Engine gewechselt haben. Das ist eine haltlose Klage, gegen die wir uns heftig wehren werden und für die wir alle entstehenden Kosten in dieser Angelegenheit von Crytek einfordern werden. Zitat Ende. Polygon gegenüber gab dann auch noch Crytek ein kurzes Statement ab. Zitat: Crytek ist ein Technologieunternehmen und geistiges Eigentum ist unser wertvollstes Vermögen. Es ist unerfreulich, dass es zu dieser Klage kommen musste, aber Crytek hat keine andere Wahl, als sein geistiges Eigentum vor Gericht zu verteidigen. Zitat Ende. Cryteks Narration ist also, bei dem Deal mit Cloud Imperium Games viel Arbeit und Zeit investiert zu haben und aufgrund der Vertragsverstöße habe das Star Citizen Team Crytek wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Die Klageschrift ist nun der Versuch, diesen Schaden zu begleichen. Diese Schrift fordert nun ein Gerichtsverfahren vor einer Jury von Geschworenen, zumindest auf dem Papier. Der in Spielekreisen umtriebige US-Urheberrechtsanwalt Leonard French widmete sich in einem ausführlichen YouTube-Video dieser Klageschrift und er stellte dabei einige Dinge fest. Erstens, die Klageschrift ist verhältnismäßig kurz gefasst und kommt ohne große Anlagen daher. French lobt, dass das Papier wirklich elegant sei, auf das Nötigste reduziert und klar in der Aussage. Zweitens, der zentrale Anklagepunkt des Vertragsbruchs ist recht solide. Hier hat Crytek gute Chancen, allerdings steht Crytek hier nur so viel Entschädigung zu, wie dem Unternehmen durch das Fehlverhalten des Angeklagten entgangen sind. Die Kalkulation dieser Summe dürfte jedoch schwierig werden. Drittens, der Punkt der Urheberrechtsverletzung hat das Potenzial für deutlich höhere Entschädigungssummen. Hier sieht das US-Gesetz 750 bis 150.000 Dollar pro Verstoß vor. Allerdings räumt French diesem Punkt weniger Erfolgschancen ein. Und viertens, auch wenn die Klageschrift einen Prozess mit Jury fordert, scheint das eigentliche Ziel aber klar, eine außergerichtliche Einigung zwischen beiden Parteien zu sein. Dafür spricht auch die Beauftragung der US-Kanzlei Skadden für die Anklage. Skadden hat bereits ZeniMax bei der Klage gegen Facebook vertreten, wo es um die unerlaubte Verwendung von Bethesda-Forschung bei der Entwicklung der Oculus Rift ging. Skadden konnte hierbei einen außergerichtlichen Vergleich für ZeniMax herbeiführen mit einer Summe von 500 Millionen Dollar. Es gibt obendrein so einige Faktoren, die den Fall recht kompliziert machen. So wurde Cloud Imperium Games vom Anwalt Ottwin Freiermuth mitbegründet, der das Studio bei den Verhandlungen über den Nutzungsvertrag der CryEngine vertrat. Vorher habe der aber bereits Crytek bei ähnlichen Verträgen vertreten. Und auf Crytek's Seite führte Carl Jones die Verhandlungen, der ebenfalls inzwischen bei Cloud Imperium Games arbeitet. Oder man nehme die Tatsache, dass Star Citizen mit der Lumberyard-Engine von Amazon nun eine Engine nutzt, die einerseits nicht die CryEngine ist und die andererseits klar auf der CryEngine basiert. Gleichzeitig ist in den von Crytek angesprochenen Entwicklervideos Code zu sehen, der konkret auf eine Nutzung der CryEngine hinweist. Wie gut ließe sich das vor Gericht entwirren und beweisen? Dazu kommt, dass Crytek gerüchtehalber erneut in Finanzproblemen steckt. Angeblich erhielten einige Mitarbeiter bis ins Frühjahr hinein keine Gehälter für das Jahr 2017. Auch die Ankündigung und der Vorverkauf einer eigenen Kryptowährung namens CryCash sprechen dafür, dass Crytek aktuell dringend Geld braucht. Ist also die Klage inklusive der Beauftragung einer Top-Kanzlei vornehmlich der Versuch, rasch eine große Summe Geld einzunehmen? Denn zumindest laut dem Website-Ticker hat Cloud Imperium Games insgesamt bereits über 174 Millionen Dollar eingesammelt. Doch könnte das Studio, das ohnehin noch Jahre von einem Release von Star Citizen entfernt zu sein scheint, überhaupt irgendeine Strafzahlung verkraften? Gegen diese Theorie spricht dann aber wieder, dass der Rechtsforscher Robert B. Marks in einem Artikel für CG Magazine einen langwierigen, komplizierten Prozess erwartet, sollte die Klage wirklich vor Gericht gehen. Was wird also passieren, wenn Cloud Imperium Games das tut, was es verspricht, nämlich mit voller Härte sich gegen diese Klage zu wehren? Nun, es ist eine spannende Sache, die Crytek da im Dezember angeschoben hat. Allerdings wird es nun so schnell keine Neuigkeiten mehr dazu geben. Nach dem Einreichen der Klageschrift haben die Beschuldigten nun 20 Tage Zeit, um darauf zu antworten, also bis zum 1. Januar. Warten wir also einfach gespannt ab, wie sich dieser Streit entwickelt und welche Auswirkungen er auf beide beteiligten Unternehmen und ihre Projekte haben wird. Sollte sich im Falle Crytek vs. Cloud Imperium Games wieder etwas tun, dann greife ich das sicher in einer zukünftigen Magazinfolge wieder auf. Denn wenn zwei sich streiten, dann kann das für uns Dritte nämlich echt interessant und lehrreich sein. Updates zur Lootbox-Debatte. Das Reizthema Lootboxen und Mikrotransaktionen bleibt auch im Dezember relevant. Hierzu gibt es ein paar kleine Newsbits. Zum einen hat sich die FDP bei mir gemeldet. Nachdem nämlich, wie in der letzten Folge berichtet, das Thema Lootboxen im Bayerischen Landesparlament zur Sprache kam, habe ich mal alle Parteien mit Sitz im Bundestag angeschrieben und um eine Stellungnahme zum Thema Lootboxen gebeten. Und die FDP antwortete zuerst, und zwar mit folgender Einschätzung des FDP-Abgeordneten Manuel Höferlin. Zitat: Die FDP-Fraktion ist der Auffassung, dass Lootboxes nicht grundsätzlich problematisch sind, solange der Spieler in jedem Fall einen Gegenwert erhält. Denn ein ähnliches Prinzip gibt es auch in der analogen Welt, beispielsweise bei Sammelbildchen, bei denen auch nicht völlig klar ist, was genau in einer Box enthalten ist. Wichtig ist aber, dass das Spiel fair ist. Dazu gehört, dass ein Spieler weiß, was in der Box mit welcher Wahrscheinlichkeit sein kann. Außerdem dürfen die Spieler nichts erhalten, was außerhalb der Spielwelt einen Wert hat und in Geld umgetauscht werden kann. Zitat Ende. Insbesondere letzter Punkt ist interessant, da es ja sehr wohl Fälle gibt, in denen Lootkisteninhalte außerhalb der Spielwelt einen Wert haben und in Geld umgetauscht werden können. Und das sind nicht die aktuell so viel gescholtenen Electronic Arts oder Activision-Titel, sondern die beliebten Online-Spiele Counter-Strike Go und Rust, Die dort mittels Loot Crate erhältlichen Kosmetik-Skins werden auf dem Steam-Marktplatz mit Echtgeld gehandelt, haben also einen klaren Wert. Und schlimmer noch, diese Skin-Wirtschaft ist die Basis zahlreicher Glücksspielportale im Netz, die völlig ohne Regulierung arbeiten und so auch Kindern Glücksspiel zugänglich machen. Angestachelt durch zahlreiche YouTuber mit Affiliate- und Sponsoring-Verträgen, die solche Plattformen bewerben. Diese Skin-Wirtschaft mag für Gelegenheitsspieler nicht relevant sein, aber allein die Tatsache, dass einzelne Waffenskins in CSGO für umgerechnet tausende Euro gehandelt werden, lässt der "aber das sind doch nur kosmetische Inhalte, dann ist es doch okay" Argumentation ganz schön die Luft ab. Dann gab es ausgerechnet bei Apple noch einen Vorstoß in Sachen Lootboxen, und zwar gibt es seit dem 21.12. neue Richtlinien für Entwickler, was ihre Apps im App Store angeht. Und Punkt 3.1.1 des aktualisierten Entwicklerleitfadens, der sich mit In-App-Einkäufen beschäftigt, der enthält folgende neue Regel, Zitat: Apps, die Lootboxen oder ähnliche Mechaniken zum Kauf anbieten, die zufällige virtuelle Items ausgeben, müssen die Chancen für den Erhalt jeder Art von Item vor dem Kauf preisgeben. Zitat Ende. Aha, hier wird also eine Forderung vieler Lootbox-Kritiker und auch der FDP Realität. Die Kennzeichnung der Chancen für all die Items in Lootkisten. Vielleicht vergleichbar mit der Kennzeichnung der Gewinnchancen beim Lottospiel. Die große Verunsicherung beim Thema Lootkisten hat dann aber auch noch für ganz schräge Stilblüten gesorgt. So fühlte sich Entwickler Obsidian Entertainment am 15. Dezember genötigt, eine Stellungnahme zu veröffentlichen, in der das Studio bekräftigte, dass man für das neue Rollenspielprojekt, welches derzeit in Arbeit sei, keine Lootboxen oder Mikrotransaktionen in irgendeiner Art plane. Der Grund für die Verunsicherung vieler Fans: der große Publisher Take-Two Interactive, Besitzer von Rockstar Games und 2K Games, gründete kürzlich ein neues Indie-Label namens Private Division, das unter anderem für Obsidians neues Rollenspiel die Publisher-Rolle übernimmt. Und weil Take-Two-Spiele, insbesondere die 2K-Sportspiele dieser Saison, vielleicht bislang keine Lootkisten enthalten, aber sehr wohl auf Premium-Währung samt frustrierend langsamer Progression in bestimmten Modi setzen, befürchteten die Fans hier das Schlimmste, dass Private Division solche Sachen auch bei Indie-Spielen etabliert. Aber so ist es nicht, und in dieser Rolle sieht sich der Indie-Publisher auch nicht. Zu den ersten Kunden von Private Division zählen neben Obsidian übrigens noch Squad, das mexikanische Studio hinter Kerbal Space Program, das im Sommer von Take-Two gekauft wurde, Panache Digital Games, ich glaube, man spricht das Panache oder Panache, das ist das neue Studio von Assassin's Creed-Miterfinder Patrice Desilets, das an einem Survival-Action-Adventure zur Zeit der ersten Menschen arbeitet. Dann wäre da noch das schwedische Studio The Outsiders mit seinem Wikinger-Horrorspiel Projekt Rite, wo man eine Art Monster spielt. Das wurde bei den Game Awards 2016 angekündigt. Seitdem ist es still um dieses Spiel. Und dann gibt's dann noch V1 Interactive, gegründet von einem der Halo-Miterfinder. Und das US-Studio arbeitet an einem, Überraschung, Science-Fiction-Shooter. So, und nun, weil es grob in den Themenbereich reinpasst, naja, weil es das Thema Games as a Service und die Zukunft eines bekannten Entwicklerstudios in diesem neuen Marktumfeld mit seinen Mikrotransaktionen, seiner Player Retention und seinen Player Recurring Investments betrifft, Eidos Montreal sieht seine Zukunft online. Konkret aktualisierte das Entwicklerstudio hinter den zwei neuen Deus Ex-Spiel, dem Thief Remake von 2014 und dem 2013er Tomb Raider, kürzlich sein sogenanntes Vision Statement auf der Studio-Website. Zu Deutsch könnte man das als Unternehmensleitbild oder Unternehmensvision bezeichnen. Also als eine Erklärung der Absichten und der Vision des Studios. Und die neue Version zeichnet ein anderes Eidos Montreal, als wir es bislang kennen. Der Studioleiter David Anfossi spricht unter anderem dies, Zitat: "Wir werden einen besonderen Schwerpunkt auf die Online-Erfahrung in unseren Spielen legen und danach streben, Spieler beständig mit Inhalten zu versorgen, die denkwürdig und wirkungsvoll sind." Zitat Ende. Dazu wird noch Sebastien Bezet, der Leiter der Online-Technologie des Studios, zitiert. Und niemand sonst. Zitat: "Wir passen unsere Dawn Engine, unsere eigene proprietäre Technologie, an, um mit modernen Online-Lösungen zusammenzuarbeiten, was uns die Fähigkeit gibt, existierende Technologien zu nutzen. All diese Anstrengungen vereinen unsere Teams unter einem einzigen Ziel: die beste Online-Gaming-Erfahrung für unsere Spieler zu schaffen." Zitat Ende. Tja, Eidos wechselt also nach einer Vielzahl von Singleplayer-Spielen die Seiten und wird nun klar auf Online setzen. Aktuell liegt Deus Ex bei Eidos übrigens auf Eis, Das Studio arbeitet derzeit an einem Titel im Marvel-Universum. Ich bin ja mal gespannt, wann wir die ersten Infos zu diesem Spiel bekommen und ob wir da auch schon das neue Eidos Montreal erkennen werden. Modder Durante stellt Instant Continue Feature vor. Diese Nachricht ist eigentlich gar keine Nachricht, vielmehr ist es eine Art Beobachtung, ein Denkansatz, eine gute Idee. Und diese gute Idee hatte Peter Thomann, auch bekannt als Durante. Der Modder ist seit Jahren dafür bekannt, sich die verkorksten PC-Portierungen von vornehmlich japanischen Konsolenspielen zur Brust zu nehmen und dort die Framerate oder Auflösungsbegrenzungen aufzuheben. Legendär ist etwa sein Auflösungsfix für das erste Dark Souls, das damals mit 27p-Limitierung auf dem PC erschien. Nachdem sich Durante mit seiner Arbeit auch in Entwicklerkreisen einen Namen machte und nachdem er einen lesenswerten offenen Brief über die Bedürfnisse von PC-Spielern verfasste, wurde er vom US-Publisher Xeed, einer Tochter des japanischen Publishers Marvelous, unter Vertrag genommen, um das Wii-Spiel Little King Story auf PC zu portieren oder konkret bei dieser Portierung zu helfen. Und aktuell hilft er dabei, das Japan-Rollenspiel Trails of Cold Steel 2 auf den PC zu bringen, das 2014 für PS3 und PS Vita erschienen ist. Das wird ein Port, also kein HD-Remake. Durante arbeitet eben an Details wie Sichtweite, Framerate und Auflösung, um eben den Erwartungen von PC-Spielern gerecht zu werden. Und auf YouTube zeigte er am 18. Dezember ein Feature, das von jetzt an bitte jedes andere Spiel kopieren muss. Instant Continue. Das ist eine optional anwählbare Option für den Spielstart und ist die aktiv, landet man nach dem Start des Spiels direkt beim aktuellen Spielstand, also in der Spielwelt und in Kontrolle des Charakters. Ohne Intro, ohne Publisher-Logos. In knapp einer Sekunde ist man direkt im Spiel. Ein Erlebnis, das man sonst so nur bei der Benutzung des Standby-Modus von PS4 und Xbox One kennt, das aber auf dem PC meines Wissens nach überhaupt nicht verbreitet ist. Und wie gut dieses Feature ist. Gerade bei Rollenspielen oder Singleplayer-Open-World-Spielen will ich doch beim Spielstart schnellstmöglich wieder ins Spiel, zu meinem Spielstand, um weiterzumachen. Das Angebot, auf das ganze Intro-Gschmarri zu verzichten, das würde ich nur zu gern annehmen. Hoffentlich macht Durantes Beispiel Schule. Größte Mod-Seite will Modder bezahlen. Nexus Mods, das weltweit größte Mod-Portal, will ab 2018 seine Modder in Form eines Bonussystems bezahlen. Das kündigte Seitenbetreiber Robin Scott am 18. Dezember im Newsbereich der Seite an. Der Plan ist es, dass Nexus Mods selbst pro Monat $5,000 bis $10,000 in einen Spendenpool gibt. Hieran sollen sich auch die User der Website beteiligen können, wohl auch in leicht gamifizierter Form, also sprich mit Ranglisten der spendabelsten User. Dieser Spendenpool wird dann am Monatsende in Donation Points umgewandelt, wobei 1000 Punkte einem Dollar entsprechen und an die Modder der Seite ausgeschüttet, die bei diesem System mitmachen wollen. Die Verteilung wird dann auf der Anzahl der Downloads einzelner Mod-Projekte basieren. Sollte also eine Mod so beliebt sein, dass die Hälfte aller Mod-Downloads in diesem Monat auf Nexus Mods nur auf diese eine Mod entfällt, dann bekommt der Mod-Autor auch die Hälfte des Spendenpools. Diese Punkte sollen dann in einer Art Webshop von den Moddern ausgegeben werden können. Entweder für PayPal-Guthaben oder Amazon-Gutscheine, geplant seien aber auch Spiele-Vollversionen, Software-Tools und ähnliches. Scott betont dabei, dass ein Modder keinesfalls erwarten könne, von diesem Betrag leben zu können. Aber die Spende soll eine Wertschätzung darstellen. Eine Alternative zu Bethesdas Bezahl-Mod-Experiment von 2015 oder Bethesdas aktuellem Experiment mit dem Creation Club. Und er betont, dass das alles auf freiwilliger Basis ablaufen soll. Niemand müsse mitmachen, so soll man auch anderen Moddern die Benutzung seiner eigenen Assets für Mods, die solche Spendenpunkte sammeln, untersagen können. Starten soll das Feature im ersten Quartal 2018. Die Reaktionen der Community fallen bislang gemischt aus. Manche loben die Absichten, andere befürchten Manipulation, Missbrauch und unnötigen Wettbewerb. BIU prämiert die Deutschland-Verkaufsschlager im November. Letzte Ausgabe hatten wir Zahlen aus Japan, jetzt gucken wir mal nach Deutschland. Und zwar konkret auf den BIU Sale Award, mit dem die Verkaufsschlager im Monat November durch den BIU, dem Publisherverband, Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, ausgezeichnet werden. Harte Zahlen gibt es dabei nicht, wohl aber verschiedene Kategorien. Und nur ein Spiel erhielt etwa den Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform. Na, wer errät Spiel und Plattform? Hat jemand eine Idee? Es ist das neue Call of Duty World War II für die PS4. Über 500.000 verkaufte Stück. Die Xbox-Fassung konnte sich übrigens nur den Gold Award für über 100.000 verkaufte Versionen sichern. Ein Zeichen dafür, wie stark Sonys Konsole hierzulande im Vergleich zur Microsoft-Konkurrenz dasteht. Doch zunächst zu den drei vergebenen Platin Awards für mehr als 200.000 verkaufte Einheiten. Diese Awards gingen an Gran Turismo Sport für die PlayStation 4, Assassin's Creed Origins für die PS4 und Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch. Neben dem Xbox Call of Duty erhielten dann auch noch 5 weitere Spiele den Gold Award für über 100.000 verkaufte Exemplare. Das waren F1 2017 für die PS4, Mittelerde Schatten des Krieges für die PS4, die PS4-Version von Need for Speed Payback und die PS4-Version von Star Wars Battlefront 2 sowie Splatoon 2 für den Nintendo Switch. Tja, und das sind doch mal ein paar interessante Zahlen. Dass Activision mit einem eher durchschnittlichen Call of Duty derart haushoch gegen EAs Prestigeprojekt Star Wars Battlefront 2 gewinnt. Dass sich in Deutschland ein Need for Speed immer noch gut verkauft, egal wie schlecht es ist. Dass die PS4 offensichtlich den Spielemarkt dominiert. Und dass es Wolfenstein 2 offensichtlich nicht über die 100.000 geschafft hat. Oh Mann, das lässt tief blicken. So denn, beschließen wir nun die heutige Sendung mit der traditionellen Verlesung der Spiele-Releases in den kommenden 2 Wochen. Wenn es denn welche gibt. Haben wir denn welche vom 23.12. bis 5. Januar? Das sieht recht dürftig aus. Klar, auf Steam kommt massig Zeug. Aber in den nächsten 2 Wochen sehe ich nur Sachen wie Virtual Reality Girls 2, Anime Girls VR, Sexy Serial Killer? Und was gibt's noch? Casino Slot Machines? Huge Beer Pong Challenges VR? Space Wars Death Star? Und dann noch Depp, Twerk und Dance? John Dungeon? Oh Gott, Nuke Babysitter Simulator Kim Edition? Smash Bash Crash? Oh Mann. Okay, nur noch ein paar. Dolphins, Cyborgs and Open Space? X-Mas Zombie Rampage 2 mit Evil Real Estate. Also alles am Schrottspiele. Oder zumindest keine Spiele, die hier der Rede wert sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier keinen der Spiele Unrecht tue. Man sollte einfach nur mal selbst reinschauen. Es erscheint jeden Tag auf Steam so viel mittelmäßiger bis schlechter Kram. Und zwischen dem 23.12. und 5. Januar sieht's auf dem PC einfach nur traurig aus. Und auch für Xbox und PS4 erscheint in den kommenden 2 Wochen offensichtlich nichts Wichtiges. Und auch für Switch-Besitzer gibt es nur sehr wenig. Eine Handvoll Mobile-Ports und das 2 Jahre alte, aber gute Strategiespiel SteamWorld Heist. Das kommt am 28. Dezember in den eShop. Naja, und dann wäre da noch Stickbolt Dodgeball Adventure Deluxe am 4. Januar für die Switch. Ein im Klötzchen-Look gehaltenes Völkerballspiel mit 70er-Jahres-Setting. Auch das ist schon längst auf dem PC erschienen. Und ja, und das war's mit den Spiele-Releases. Traditionell schläft die Branche zwischen Weihnachten und Mitte Januar. Und das war's auch mit dem Magazin für dieses Jahr. Wir hören uns am 5. Januar wieder, dann mit einer kleinen Sondersendung zum Thema Steam. Da könnt ihr schon gespannt sein. Wir haben da nämlich Insider-Informationen für euch. Bis dahin, liebe Freunde, wünsche ich euch allen eine entspannte, positive und glückliche Weihnachtszeit. Übersteht mir den Jahreswechsel gut, bleibt uns gewogen und genießt auch bitte in den kommenden Tagen das Programm, das wir für euch vorbereitet haben. Wir hören uns dann spätestens am 5.1., okay? Super. Bis dahin.